bei vielen Open-Source-Projekten ist auch einfach das Problem, es gibt zu viel Input und zu wenig Maintainer. Viele sagen, ich kann nicht den ganzen Tag nett sein und mir Zeit für jedes nehmen. Das wird dann halt einfach weggeboxt. So. Bemühe mich gerade extrem nicht, ich glaube zu sagen, weil ich das vor jeden Satz gerade setzen könnte.
Kannst du auch sagen, ich denke.
Ja, aber das wäre nur ein Austausch. Also dieses, ich will jetzt nicht Papa-Rolle sagen, weil das klingt so dumm. Aber darauf läuft es hinaus. Also ich kann nicht von jemandem erwarten, der seit 5 Jahren in der Branche arbeitet, dass er dieselben Verknüpfungen herstellt, wenn es um Themen geht, dieselben Erfahrungen hat und genauso agieren würde wie jemand, der mehr Erfahrung hat.
Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von Mittwald, Next Level Hosting für deine Projekte. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, wie kann sowas Langweiliges wie Hosting Next Level sein? Ganz einfach. Mittwalds hochperformantes Cloud Hosting ist perfekt abgestimmt auf die Anforderungen von Freelancern und Agenturen. Es gibt zum Beispiel ein smartes Rollensystem für die Zusammenarbeit mit euren Projektpartnern und Mittwald hat mit MStudio auch eine sehr schöne moderne Verwaltungsoberfläche gebaut, mit der das Arbeiten Spaß macht. Aber jetzt mal ehrlich unter uns Nerds. Sachen anklicken? In einem User-Interface? Muss das sein? Nein, muss es nicht. Denn bei Mittwald gibt's die MStudio CLI. Mit der könnt ihr euer Hosting komplett über die Kommandozeile verwalten und natürlich auch entsprechend automatisieren. Von Nerds für Nerds bringt euch Mittwald die optimale Developer-Experience, wenn's ums Hosting geht. Und deshalb jetzt auf zu mittwald.de/workingdraft. Denn da wartet auf euch, exklusiv als Hörer von Working Draft, das Angebot, den Tarif Pro Space für 30 Tage kostenlos zu nutzen. Das war nochmal mittwald.de/workingdraft. Wir danken Mittwald für die Unterstützung von dieser Revision von Working Draft.
Hallo und herzlich willkommen zur Revision 614 vom Working Draft. Wir sind heute 4 Leute mit dabei, ist die Vanessa. Hi.
Servus.
Der Shep ist mit am Start.
Hallo.
Ich bin der Hans und das heißt, wir haben mal wieder jemanden eingeladen, der hier unser Gast ist, der Niklas Tschösch. Hoffentlich habe ich deinen Nachnamen richtig ausgesprochen. Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist. Erzähl doch mal was zu dir. Wer bist denn du eigentlich?
Also erstmal, der Nachname war perfekt ausgesprochen.
Ach, vielen Dank.
Da hat sich die vorhergehende Übung ausgezahlt.
Nur so habe ich es geschafft, ja.
Ja, absolut. Nett zu mir. Ich bin Niklas, wie schon gesagt, und bin über Umwege in diesen Podcast geraten. Ich hoffe, ich mache eine gute Figur. Ich bin 42 Jahre alt. Meine Hobbys sind Lesen und Schwimmen. Und wenn man mich lässt, programmiere ich auch zwischendurch was. Und ich arbeite im Bereich Developer Relations. Hobbys, aber jetzt mal ernsthaft, habe ich sehr viele. Da können wir vielleicht auch noch drüber reden, warum. Das würde ins Thema passen, aber dazu kommen wir später.
Cool. Ja, vielen Dank erstmal für die Vorstellung. Mega gut, dass du dabei bist mit 42 Jahren und der super Figur natürlich. Mhm. Die hast du auch gemacht auf einer Konferenz, die auch die Vanessa besucht hat. Vanessa, du hast daraufhin den Niklas angesprochen. Warum eigentlich?
Ja, das, was mich so an dem Talk tatsächlich, also eigentlich nicht nur so direkt mich, das war so ein bisschen indirekt, weil ich fand, dass das Publikum so extra gut auf diesen Talk reagiert hat. Und man kriegt ja schon, wenn man auch im Publikum drin sitzt und danach so ein bisschen so mit so raustingelt, schon so ein besseres Gefühl drüber, als wenn man jetzt einfach nur so da vorne rumsteht oder in den Speakerraum geht. Und hatte wirklich das generell ein positives Gefühl danach, sodass so gut drüber gesprochen wurde oder so gutes Feedback kam. Und ich glaube, was den Personen und zumindest jetzt auch mir dann gefallen hatte, war, das war ein technischer Talk, aber jetzt kein Deep Tech Talk. Und ich habe das Gefühl auch, das kommt zurzeit sehr gut an, weil Deep Tech im Endeffekt kann man sich ja auch Dokus oder Videos oder E-Tutorials irgendwie alles anschauen. Aber oftmals habe ich doch das Gefühl, man ist so auf der Suche nach so ein bisschen, aber wie bin ich jetzt eigentlich auch wirklich eine gute Entwicklerin im Sinne von in guter Arbeit auch am Leisten? Und da waren schon so ein paar Sachen dabei, die ich mir im Hinterkopf behalten hatte und wo ich vielleicht eben auch gerne nochmal genauer nachhaken wollte, was man ja bei Talks in der Bühne so selten machen kann, zumindest wenn es keine Q&A gibt. Ich erinnere mich da auch so ein bisschen an Terry Pratchett. Zitate. Und ich erinnere mich an ein Beispiel über Code Reviews oder Stack Overflow Nachrichten. Also gut, das war jetzt in dem Sinne, glaube ich, schon ein PR, der gestellt wurde, im Sinne von, was macht man jetzt eigentlich mit einem PR, wo man sich fragt, ist das jetzt so ein bisschen der Ernst von der Person, weil der Code ist jetzt nicht so dolle. Und ich erinnere mich, dass du dann eine sehr positive Pointe ich kann dieses Wort anscheinend nicht aussprechen, zu einem guten Ende geführt hast. Und nach dieser Geschichte würde ich dich auch wieder bitten, glaube gleichzeitig, dass das ein super kontroverses Thema sein könnte, weil ich habe das danach diversen Personen weitererzählt, die eben so gegenteilig drauf reagiert haben, im Sinne von, boah, echt, das traut sich jemand, das ist ja total die Zeitverschwendung dann für die armen Open-Source-Developerschaften. Genau, und weil ich das dann schon spannend fand, dass du wusstest das jetzt wahrscheinlich gar nicht bis zu dieser Sekunde, dass ich dieses Thema Leuten weitererzählt habe und dann noch ganz andere Gedanken reinkamen, das heißt, ich channel die jetzt mal mit hier rein.
Das wird tatsächlich spannend, wir haben da vorher auch nicht drüber geredet, das ist für mich neu.
Deswegen ist es, glaube ich, jetzt schon ein guter Cliffhanger. Vielleicht, ich weiß jetzt nicht, ob wir hatten das jetzt nicht so geplant, aber vielleicht legst du einfach gleich mit der Geschichte los, was es mit diesem Pull-Request auf sich hatte.
Ich kann vielleicht zuerst ein bisschen Kontext zu dem Talk geben. Du hattest jetzt gesagt, das war ein technischer, aber nicht technischer Talk. Da muss ich ein wenig ausholen, weil das war ein komplett nicht technischer Talk. Der hatte gar nichts mit Technik zu tun. Was ich gemacht habe, ist, ich habe ihm einen technischen Anstrich gegeben. Und das war tatsächlich eine bewusste Entscheidung. Jetzt kommen wir auch zu den vielen Hobbys ganz kurz, kurze Tangente. Ich habe deshalb viele Hobbys, weil ich eine von den Menschen bin, die sich mit ADHS rumschlagen müssen, sage ich mal. Da wollen wir heute vielleicht eher nicht drüber reden, aber einer der Effekte ist eben, dass man sehr viele Dinge auf einmal tut. Und dieser Talk, den ich da gehalten habe, dieser technische, nicht technische Talk, da ging es eigentlich darum, dass man nett zueinander sein soll. So kann man das zusammenfassen. Und das war so meine Grundidee, weil ich hatte da irgendwo mal ein Video gesehen und ich fand das cool. Und jetzt war dieser Talk auf der Vue.js-Konferenz einer, zu dem ich nicht eingeladen war, sondern ich arbeite bei Shopware. Und Shopware sponsert diese Konferenz und im Rahmen dieses Sponsoring-Paketes gibt es eben einen Talkslot. Und da ich nicht nur im Developer Relations Team bin, sondern eben auch zufällig der Developer Advocate, der gerne auf Bühnen steht und hier schreit, wenn irgendwo eine Kamera vorbeigetragen wird, bin ich also hier, ja, ich gehe dahin, ich mache den Talk. Dann stand ich jetzt also mit meiner Idee da und einem gekauften Slot. Und Vanessa, du hast es erlebt, mir ging's richtig schlecht. Ich bin eigentlich bühnenerfahren, aber vor diesem Talk war ich halt mehr oder weniger out of order, weil gekaufter Slot, technische Konferenz, nicht technischer Talk. Und es ging mir nicht nur an dem Tag so, wo Vanessa und ich uns kennengelernt haben, sondern das ging mir schon Monate vorher so oder Wochen. Ich weiß nicht mehr, was da für ein Zeitraum vorher war. Also ich versuchte den Talk zumindest technisch einzukleiden. Und das war quasi eine bewusste Entscheidung. Normalerweise bereite ich Talks nicht vor. Das ist dieses ADHS-Ding, sondern ich stelle mich auf eine Bühne und lege los. So wie jetzt hier. Es gibt bei euch ja eine Themensammlung vorher. Ich glaube, ich habe 3 Sachen reingeschrieben. Und dieser Vortrag hier oder dieser, Entschuldigung, Podcast hier ist quasi YOLO-Gebiet. So. Und das war quasi der erste vorbereitete Podcast. Das heißt, ich habe da sehr viel Zeit und Mühe reingesteckt und habe trotzdem einen Talk vor einem Publikum gehalten, das das Thema eigentlich nicht interessiert, die da sitzen müssen, weil es gibt nur eine Bühne. Und die eben, niemand hat mich darum gebeten, diesen Vortrag zu halten. So, das waren so alle Faktoren blöd an dem Moment. Und den technischen Anstrich habe ich eben deshalb gewählt, um das schmackhaft zu machen, was ich eigentlich erzählen wollte. So. Also das ist so dieser Kontext, vor dem dieser Talk gelaufen ist. Und die Anekdote, die ich gewählt habe, die war tatsächlich relativ frisch noch. Da hatte mir jemand, also ich habe ein privates Projekt, das ist eine Webseite als Companion zu einem Spiel, das relativ populär ist und auch mit wahnsinnig vielen Usern. Ich kriege nie aber Pull-Requests. Da sind so pro Monat 50.000 User auf dieser Seite, machen da ihren Quatsch. Ich habe nichts damit zu tun. Es ist einfach, läuft. Und da kam jetzt ein Pull-Request von jemandem. Und ich kriege ja normalerweise keine. Das ist vielleicht eine Sondersituation, das muss man dazu sagen. Aber dann kam da dieser Pull-Request, ich dachte, oh, ein Pull-Request, guckst du mal rein. Und es war Müll. Müll in dem Sinne, dass das, was er verändern wollte, so halt nur halb war, weil ihm fehlte ein Tool. Und er hat auch geschrieben, ja, ich weiß nicht, ob das, also ich musste quasi noch nacharbeiten. Was ich dann gemacht habe, ist, ich habe seinen Pull-Request genommen, den Commit, den ich daraus verwenden konnte, weil natürlich war nichts gemerged, da habe ich den gecherrypickt. Und darauf dann quasi Commits gesetzt, sodass es funktioniert hat, damit sein Name in dieser Historie stehen bleibt, habe ihm eben gesagt, ne, so und so, blöd gelaufen, aber guck mal, ich habe es trotzdem gemerged. Und die Antwort, die dann kam, hat mich völlig überrascht, weil er hat gesagt, pass mal auf, das war mein erster Pull-Request ever. Ich habe mich noch nie an einem Open-Source-Projekt beteiligt. Vielen Dank, dass du mir so eine positive Erfahrung gegeben hast, weil ich hatte halt Schiss. Und für mich war das voll krass, so, weil es nicht nur für mich was Besonderes war in dem Moment, sondern auch für ihn. Und mein erster Impuls war zu sagen, boah, nee, Alter, weißt du, habe ich keinen Bock drauf. So. Hab's aber überwunden.
Und genau diese Geschichte habe ich dann auch weitererzählt und bin eben tatsächlich auf eine fast und habe mehrfach negative Erwiderungen bekommen. Ich sage jetzt gleich dazu, ob das jetzt wichtig ist oder nicht, weiß ich nicht, aber nur damit jeder Bescheid weiß. Ich habe nur mit Nicht-Open-Source-Developern darüber gesprochen in diesem Format oder beziehungsweise diese negativeren Antworten bekommen. Und diese Antworten jetzt zusammengefasst waren, wieso machen das denn Leute? Open-Source-Developer haben es ja eh schon schwer genug. Wieso nimmt man ihnen noch mehr ihrer Zeit weg? Sie werden ja eh schon nicht dafür bezahlt. Hm. Was würdet ihr denn?
Ich habe jetzt so viel geredet. Chef Hans macht immer.
Also mich wundert, dass die Leute da so negativ sind. Also ich weiß nicht, ob du dann irgendwie den Twist auch noch erzählt hast.
Ich meine jetzt auch nicht, dass jetzt negativ oder aggressiv gesagt wurde, sondern einfach nur jetzt recht pragmatisch, sich selber in die Lage zu versetzen. Ich meine, mir ging das jetzt schon mal ähnlich. Ich habe da mal, als Vue 3 rauskam, auch mal einen Plugin erstellt, bis ich gecheckt habe, wir brauchen gar keine Plugins mehr, wir haben ja Composables, alles egal, Composables, Reactor, bla bla bla, braucht diese Plugin nicht mehr und habe dann super viele Issue da bekommen, weil wenn man das jetzt auf eine bestimmte Art und Weise machen wollte, dann ging es halt nicht. Wo ich mir auch dachte, ich fixe das doch jetzt nicht für euch. Ich habe dann gerade noch mir die Mühe gemacht, hinzuschreiben, es ist halt deprecated, schreibt euch selbst ein Composable. Und das meine ich jetzt mit negativ. Mir war das jetzt persönlich meine Zeit kostenfrei jetzt dem Sinne nicht wert. Im Sinne von, ich habe ja noch irgendwie einen Podcast vorzubereiten und da muss ich da noch was committen und da muss ich da noch was machen.
Ja, vielleicht ist es auch die Konstellation, die einfach passen muss. Also du hast ja gerade erzählt, Niklas, dass du sonst halt keine Pull-Requests kriegst. Und da, also du bist sozusagen, hast keine, du wirst nicht überflutet von den Dingern und musst dann sozusagen triagieren und gucken, wie der irgendwie deine knappe Zeit, also auf was du die verwendest. Ich glaube, da ist das, da passt du da einfach auch gerade in dem Moment alles und du hast vielleicht auch irgendwie die Muße und die Zeit, einfach zu sagen, so komm, ich guck mir das halt jetzt mal an und vielleicht ist das ja auch dieses Spiel ja auch so, du arbeitest halt gerne da dran und bist halt gerne vielleicht auch mit der spielenden Community in Kontakt und dann hast du halt gesagt so, ja, es ist ja im Grunde auch Community-Arbeit. Und vielleicht in einem anderen Kontext hättet ihr beide, die ihr aufeinander trefft in Form von Pull-Requests, eben vielleicht wäre es anders gelaufen.
Absolut. Ich habe das Beispiel auch aus einem bestimmten Grund gewählt, von daher sehr schön, dass du das ansprichst. Der Kontext zu dem Beispiel war nämlich, dass man darauf achten sollte oder dass es Sinn macht, darauf zu achten, in meinen Augen, wie man anderen Personen begegnet. Das heißt, der Aufhänger war nicht, hey, guckt mal, ich habe einen Pull-Request gemerged, sondern der Aufhänger war, ich habe einer Person eine positive Erfahrung gegeben, obwohl meine initiale emotionale Reaktion auf das Handeln der Person eine negative war, ohne dass ich ihren Kontext kannte. Das war der Punkt. Und ich verstehe das völlig, weil auf der anderen Seite, ich mache nicht nur ein lustiges Hobbyprojekt und ansonsten macht das mein Esel mit dem Geld, sondern ich arbeite bei einem Unternehmen und dies stellt eine Open-Source-Software her. Das heißt, ist es bei mir? Okay, ich weiß nicht, ob man es auf der Aufnahme hört. Falls ja, bei mir ist gerade ein Krankenwagen, glaube ich, vorbeigefahren. Ich hoffe, es geht allen gut. Ja, ich wohne hier an einer Einflugschneise zu. Das könnte öfter vorkommen.
Ich wohne hier neben der Uniklinik. Also pass auf, dass hier schön gleich abgeht. Ja,
ja, also nicht schön. Also doch schön, weil es mal was passiert. Ich habe früher in der Nähe, kurze Tangente, ich habe früher in der Nähe der Uniklinik in Homburg gewohnt. Und da hatte ich tatsächlich mal ein medizinisches Problem, das schneller Aufmerksamkeit bedurfte und ich konnte quasi über die Straße gehen.
Siehst du?
Ja, fantastisch. Okay, nicht Uniklinik Homburg, sorry, da hat meine Freundin damals gearbeitet. Krankenhaus Zweibrücken, da habe ich in der Pfalz gewohnt, ist aber schon Jahre her. Ich komme nicht aus der Pfalz, ich habe da nur gewohnt. Das ist eine lange Geschichte. Wo war ich? Ach ja. Also dieses Beispiel ging quasi nur darum, das zu illustrieren, dass man den anderen Menschen nicht kennt. Ja, also wir in diesem Kontext, also zum Beispiel zwei von euch, kenne ich überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob ihr Kinder habt, ob ihr Hunde mögt, ob ihr Katzen esst. Ich habe keine Ahnung. So, und
mein Gott, es ist jetzt schnell eskaliert von Hunde mögen oder Katzen essen.
Ja, also ist nur durchgebraten, gut durchgebraten.
Immer nur. Gedünstet. Wer den Hinweis noch kennt von Paul Panzer, genau. Gedünstet. Nee, aber das, also wie gesagt, das ist halt so dieses, die initiale Reaktion entsteht aus deinem eigenen Kontext auf eine Situation, und wenn du nicht den anderen Kontext kennst, macht es Sinn, diese Emotionen zu regulieren. Und eben erst, wenn du den, also natürlich ist das nicht in jedem Fall richtig. Wenn jemand auf dich zukommt und dir ins Gesicht spuckt, brauchst du keinen Kontext. Ist blöd. So, oder dich jemand im Internet beleidigt, da brauchst du auch keinen Kontext und nicht fragen, oh, hattest du heute ein schlechtes Frühstück? Also es gibt Grenzen, aber eben, wenn du dich innerhalb dieser Grenzen bewegst und den Kontext nicht kennst, ist eine negative Reaktion auf ein vermeintlich hostile Verhalten halt vielleicht nicht die beste Idee. Und das war die Illustration, dass man eben den Kontext nicht kennt.
Ich kann, glaube ich, auch da ein bisschen mehr Kontext noch dazu geben, was ich gerade meinte mit negative Reaktionen und woher die kamen, zumindest was ich jetzt eben davon verstanden habe, war die Aussage, dass wohl durchaus schon Personen Open Source Pull Requests dafür nutzen, um selber programmieren zu lernen. Aber wirklich nicht so, ach, das ist ja schön und dann lernt man auch noch was dabei als Nebeneffekt, sondern halt wirklich sagen, okay, ich muss jetzt programmieren lernen, also mache ich halt bei Open Source Repositories Pull Requests, weil dann lerne ich ja dadurch, weil die Leute mir dann was erklären. Und ich glaube, wenn man mal die Erfahrung gemacht hat, dann verstehe ich, was man daran negativ sehen könnte. Es gibt natürlich auch immer so die so ein bisschen die Hacktoberfest-Problematik, dass dann kriegt man halt wieder ganz viele Pull Requests mit, ich habe hier einen Punkt verändert. Und da ist halt die Meinung auch immer von den gleichen Personen dann teilweise super zwiegespalten, weil teilweise eigentlich ist es super cool, aber es kann an mancher Stelle auch für einen selber super anstrengend werden, wenn man diese ganze Zeit diese Typo-Pull-Requests bekommt, wenn einen das selber wirklich den kompletten Fokus von was anderem wegnimmt oder Zeit für andere Pull-Requests wegnimmt. Auch wenn wiederum andere sagen, nee, aber das ist auch total super, weil genau um Typos möchte ich mich ja eigentlich nicht kümmern. Genau, da sind eben auch viele Erfahrungen, die dann vielleicht mit reinkommen. Und ich habe noch nie persönlich selber drüber nachgedacht, dass man das so machen könnte, um so hauptsächlich programmieren zu lernen. Vielleicht sogar mit Absicht so ein bisschen einen Pull-Request so dahinrotzen. Also mit ein bisschen böserer Absicht oder mit sehr egoistischerer Absicht. Punkt, jetzt wiederhole ich mich nur.
Aber wie würden diese Leute dann programmieren lernen, indem sie irgendwie so halbgare Pull-Requests machen und dann das von der anderen Person überarbeiten lassen?
Wenn ich würde ja zumindest trotzdem in meinen Möglichkeiten versuchen, das so gut wie möglich zu machen. Vielleicht bin ich mir dann über manche Techniken nicht sicher, kann das ja sogar noch irgendwie anmerken, du, ich war mir jetzt überhaupt nicht sicher, soll ich jetzt eher in die Richtung gehen? Weil online habe ich verschiedene Best Practices gesehen und jetzt habe ich gar keine Ahnung, was von diesen Best Practices die Best Practice ist. Oder ich sage, das kompiliert zwar nicht mal, aber ich bin jetzt so faul, das rauszufinden oder jetzt noch mal eine halbe Stunde mehr reinzustecken, sondern ich mache einfach schon mal einen Pull-Request auf und schaue mal, ob ich verbessert werde.
Das muss ich sagen, erleben wir sehr wenig. Also ich kann mich nicht groß dran erinnern. Was eher das Problem ist die Qualität der Pull-Requests im Sinne von, die Leute, die diese Pull-Requests stellen, haben einen anderen Standard. Also die haben gar keine Ahnung, wie wir programmieren. Die haben sich auch vorher nicht mit dem Quelltext auseinandergesetzt. Wenn es hier bei uns gibt es ja einen Core, aber du kannst auch eigene Extension schreiben, oder die Leute, die den Core verändern wollen. Jetzt aber auch da wieder, um einen Kontext zu schaffen, bevor wir zu dem vielleicht eigentlichen Thema des Talks kommen. Da ist es so, wenn jetzt jemand in einer Agentur arbeitet, weil das, also Shopware ist eine E-Commerce-Software, wer es nicht kennt, und die setzt du halt nicht ein, weil du eine Webseite basteln möchtest. Ich sage immer, niemand macht einen Shop, weil er kein finanzielles Interesse hat. Das heißt also, die Leute, die sich damit beschäftigen, sind in irgendeiner Weise finanziell damit verbandelt. Und das bedeutet, auch wenn das viele trotzdem in ihrer Freizeit machen, weil es ihnen Spaß macht, so Kram, so ne, Pull-Requests, ein bisschen am Core rumspielen, ist es trotzdem so, dass es viele gibt, denen fehlt ein Feature für ihr Daily Work und die wollen einfach nur dieses Feature da drin haben. Dann bauen die das so weit, dass es funktioniert, no matter what, was sie aber gar nicht in den Augen haben. Ich sage zu oft Kontext, es tut mir leid. Aber weil es so schön war, weil die gar nicht den Kontext haben, Übersehen die zum Beispiel, dass es auch mit anderen Extensions, also Extensions von anderen Entwicklern dann im Zweifel funktionieren muss oder dass sie dann eben in irgendeiner Sonderlocke was brechen. So, und dieser Kontext fehlt denen dann. Und dann steht man immer vor der Entscheidung, was macht man? Weil offensichtlich läuft ja was schief, sonst würde dieser Pull-Request nicht kommen. Erste Frage bei mir oder bei dem. Und kann ich da was dran ändern? Und worum es eigentlich ging nochmal, nur um das zu verdeutlichen. Das Ding ist nicht, dass du jetzt auf Biegen und Brechen diesen Punkt da mergen sollst oder irgendwas. Sondern wenn du dem Menschen sagst, nein, dass du dann eben ihm das so begründest, dass er nicht nach Hause geht und sich so fühlt, als hätte er eine drüber gekriegt. Außer er hat es verdient. Weil er eben offiziell gegen irgendwelche Regeln verstoßen hat und gleich den Maintainer beleidigt hat oder was weiß ich. Das gibt's ja auch. Aber das war eben der Punkt an der Sache.
Ist ja zum Glück dann doch eher seltener der Fall, so wie man das beobachtet, dass direkt der Maintainer beleidigt wird. Aber passiert natürlich auch.
Ja, wenn man an Curl denkt, kommt es doch, aber dann nicht mit Pull Requests.
Da war ich jetzt nicht genau. Im Bilde. Naja,
Das kann ich kurz noch einschieben. Das war eine legendäre Geschichte damals. Also was heißt legendär? Das ging ein bisschen durch die Medien. Ich glaube, es war, als das noch allein gemacht wurde von einem Einzelmaintainer bei Curl. Mittlerweile ist das ein Team. Der hat quasi nur dann Feedback bekommen, so die Internetgeschichte, dass wenn jemand eine Curl-Fehlermeldung irgendwo gesehen hat und sich dann beschwert hat. Und das war halt meistens in irgendwelchen Drittprodukten. Also Curl, für die es nicht wissen, ist halt, weiß eigentlich jeder, aber die es nicht wissen, ist zum Runterladen von Dingen aus dem Internet über Konsole oder eben als Library in Programm. Und wenn das halt fehlschlägt, weil die Ressource nicht verfügbar ist, dann steht da, Curl konnte nicht, ne? Dies, das, jenes. Und dann haben die sich halt bei ihm beschwert. Das heißt, du rufst da an, gehst ans Telefon, so nach dem Motto, das ist natürlich nicht wahrscheinlich Mail war das, steht dann, mein BMW geht nicht wegen dir.
So. Klassiker.
Dann denkst du ja auch so, ja, geh doch nach Hause, bitte. Das war das mit dem Curl-Menschen.
Ja, ich denke mal, also was man aber schon sagen kann, so meine Erfahrung zumindest, ist, dass die Open-Source-Community oder Menschen, die sich auch dort beschweren, im Schnitt ja nicht die klassischen Benutzerinnen und Benutzer sind, die du jetzt auch im Schnitt vielleicht, sag mal, in deinen Google App Store Reviews oder vergleichbarem Customer Service Input bekommst, sondern dass man da im Schnitt, sage ich jetzt mal, schon eher eine gewissere Tiefe und Vorahnung bei dem Reporten von gewissen Problemen bekommt. Also genau dieses, mein BMW funktioniert nicht wegen deinem Kack, ist es halt eher nicht, sondern es ist halt eher ein bisschen spezifischer. Auch wenn man die Leute viel darauf hinweisen muss, ey, mach doch mal einen reduzierten Use Case von dem, was du da gerade versuchst. Liegt es wirklich an dieser Library oder ähnlichem? Klar, aber irgendwie so der Grundtenor, den habe ich immer so wahrgenommen, dass man sich im Schnitt recht sachlich miteinander beschäftigt. Würdest du da zustimmen?
Sachlich auf jeden Fall, aber nicht unbedingt freundlich. Mhm. Also bei vielen Open-Source-Projekten ist auch einfach das Problem, es gibt zu viel Input und zu wenig Maintainer. Viele sagen, ich kann nicht den ganzen Tag nett sein und mir Zeit für jedes nehmen. Das wird dann halt einfach weggeboxt so. Ich meine damit auch nicht unfreundlich, sondern einfach eben nicht nett. Aber das ist auch nicht grundsätzlich schlimm. Es war, wie gesagt, das Ganze war, vielleicht erzähle ich noch kurz was zum Talk. Es ging darum, was zu illustrieren. Wir haben übrigens auch bei uns im Unternehmen die Erfahrung, dass der Hauptteil der Community völlig positiv ist. Wir haben ein paar Leute, die wirklich teilweise ausfallend und beleidigend werden. Wir wissen auch, wer das ist. Also wir kennen die alle mit Namen, so, weißt du, aber das stört die gar nicht. Aber ja, davon abgesehen, also der zentrale Punkt des Talks, da ging es um das Wir gegen Sie. Und ich hatte Beispiele gebracht, wo das entsteht. In diesem Falle eben die Community, die irgendwie meint, sie muss jetzt ihren Kram da reindrücken, in Projekte so, wobei man das vielleicht eigentlich gar nicht will oder zumindest nur die Guten versus die Maintainer oder sonst waren verschiedene auch bei Open-Source-Projekten. Ich meine, wenn irgendwo jemand sagt, keine Ahnung, ich finde Windows toll und ist umgeben von Mac-Usern, geht's direkt los oder umgekehrt. Also es gibt ja so Themen in der Entwicklerwelt, die schon fast als religiös gelten. Betriebssysteme gehören dazu. Oder Android versus Apple. Ja, also so, ja, hast du ein Apple, hast du zu viel Geld oder was? So nach dem Motto. Also, und da, das war so ein bisschen der Kern des ganzen Talks, dass es eben einfach auch natürlich ist, dass es menschlich ist, dieses Empfinden zu haben. Gerade wenn man heutzutage auch in die Politik guckt, ist es halt, unabhängig davon, auf welcher Seite man steht, in der Regel ein Wir gegen die.
Aber
und nicht mehr eine sachliche Auseinandersetzung.
Aber warum ist das denn so? Hast du da irgendwie Gründe gefunden? Warum ist es immer dieses, warum muss sich eine Art Feindbild in Anführungsstrichen entwickeln?
Eine psychologisch ausführliche Begründung, die auf Studien basiert, habe ich tatsächlich so nicht gefunden. Es gibt Studien, die sich damit beschäftigt haben, aber man geht danach, meiner Recherchen nach davon aus, dass es darum geht, ein Zusammenhaltsgefühl zu schaffen. Das findet man auch teilweise in der Religion. Also auch die Religion braucht einen Feind. Ob das jetzt der Satan ist oder der Weltuntergang. Irgendwas ist da, was einen bedroht und die eigene Gruppe dadurch stärkt. Mhm. Und das ist genau der Punkt. Das ist nicht nur so, dass es uns bei GitHub begegnet, so, sondern es begegnet uns halt ständig. Und im Zweifel ist es halt das Nachbardorf. Ich habe in Nürnberg früher gewohnt. Da war direkt angeschlossen eine Stadt, die nennt sich Fürth. Also das sind zwei Städte. Da kennen wir auch, von Nürnberg nach Fürth ist die erste Eisenbahn gefahren in Deutschland. Wer kennt es? Damals war ich noch dabei. Und da hat dann auf jeden Fall der Fürther, ja, da kannst du nicht hingehen nach Fürth. Da musst du auf der Mitte von der Straße gehen, sonst klauen sie dir aus dem Kellerfenster die Schnürsenkel. So, das ist erstmal harmlos. Oder ich weiß nicht, wer von euch ist Fußballfan? Ja. Das ist ja auch so, dass man eigentlich so sportsman-like ist. Aber dann gibt's immer so ein paar Köpfe, die spielen die dritte Halbzeit. Ja. Da wird's blutig. Und ansonsten ist es halt auch so, du hast Spottgesänge auf andere Fans. Und was dich eigentlich zusammenschweißt, ist weniger so dieses, wir gucken jetzt alle, die wir im Stadion sind, ein geiles Spiel an und dann freuen wir uns über den Gewinner.
Nee. Das ist so spannend, dass man das jetzt, ich habe eine 2-jährige Tochter und da lernt man das so langsam kennen, dass man ja Spiele auch gemeinsam spielen kann. Ja, die ersten Spiele, da geht's drum, nicht gegeneinander, Mensch, ärger dich nicht, wie das in meiner Kindheit irgendwie war, sondern, also okay, das ein bisschen später, wie dem auch sei, aber halt mal gemeinsam ein Ziel zu haben, ja. Aber trotzdem gibt's da jetzt mal Obstgarten heißt das Spiel. Da gibt's dann auch den gemeinsamen Feind, den Raben. Weil wenn der Rabe zu früh in den Obstgarten kommt, dann ist der natürlich an dem Obst dran. So, also auch da
wieder. Du spielst aber nicht gemeinsam. Du spielst nur als Gruppe gegen einen Nicht-Menschen.
Gegen einen gemeinsamen Feind, sozusagen, ja. Also kommen wir wieder darauf zurück,
Minecraft ist ein schönes Beispiel, wo oft gemeinsam gespielt wird. Jetzt nicht Bed Wars und Community Server und sowas, Minigames, was die meisten spielen, sondern also wenn man einfach Vanilla spielt, weißt du? Und du erschaffst zusammen was. Also dieses Wir gegen die ist immer dann im Spiel, und das ist auch völlig valide, by the way. Also, ne, solange man jetzt nicht die dritte Halbzeit beim Fußball spielt, sondern einfach nur gegenseitig, dann lebt man das ja einfach aus. Immerhin schicken wir keine Christen mehr da unten gegen die Löwen, sondern es sind halt nur Podolski gegen, keine Ahnung, ich gucke kein Fußball. Aber das ist ja okay, das ist ja ein spielerisches Ausleben von diesem Bedürfnis. Wir müssen nur aufpassen, dass wir es nicht in den Alltag tragen. Also wo es halt dann wehtut, sage ich mal. Und wenn man etwas erschafft, was wir ja eigentlich, also der Talk hieß auch The Art of Open Source Development, wenn wir uns in einem Umfeld bewegen, wo es eigentlich darum geht, was zu erschaffen, dann, finde ich, hat das eben auf einmal keinen Platz mehr. Und da muss man aber aufpassen, das war diese andere Geschichte, weil du eben, ich meine, ihr kennt wahrscheinlich selber auch viele Beispiele, wo man vielleicht gar nicht bewusst Wir gegen die spielt, aber am Ende ist es doch so.
Ja, eine Position, die ich da immer sehr spannend finde, ist eigentlich die Position von UX-Designerinnen und Designern, weil für mich gefühlt, ich weiß nicht, ob es in jeder Firma so ist oder in jedem Team so ist, aber so wie ich das mal persönlich miterlebt habe, in meiner Frontend-Position habe ich da natürlich so ein bisschen Augen und Ohren offen gehabt und hatte schon das Gefühl, dass diese Personen einfach so in der Mitte stehen zwischen Stakeholdern, Produktmanagern, POs und den Developern. Und sie in der Mitte versuchen ja eigentlich nur das Beste zu machen und rennen irgendwie nur so hin und her. Also können wir das jetzt so designen? Und dann kam so, also das war dann teilweise schon nach dem Motto so, na, aber wir wollen lieber rot. Nein, wir nehmen blau, wir wollen rot. Okay, wir machen rot, ist auch egal. Und dann zu den Developern, dann kommen die Developer, du, ich muss das am Montagabend fertig haben, keine Chance, mach das anders. Und ich kann mir das unfassbar frustrierend auch vorstellen. Und da an dieser ganzen Kommunikation, an diesen ganzen Beispielen, die ich gesehen habe, da war nichts unfreundlich. Aber so nach Wochen kommt da eine ganz große die Mentalität mit rein, sobald es mal jemand anfängt zu sagen. Und es geht, ich habe jetzt gar keine konkreten Beispiele mehr, ich weiß schon gar nicht mehr, was passiert ist, aber es sind bestimmt Sätze gefallen wie, geh doch nochmal du zurück zu deinen PMs und sag, dass wir dieses Design halt nicht umsetzen können. Und nichts davon ist unhöflich, nichts davon war unfreundlich, aber trotzdem, es ist so, welche Partei wird gewinnen? Wird das Design gewinnen? Wird die Produktentscheidung gewinnen? Oder gewinnen die Developer? Und ich habe mich da, ja, wir hatten, klar, vielleicht hatte ich auch in guten Teams zusammen mitgearbeitet, weil es kam dann schon immer wieder auch das Gespräch auf, warum können die Developer das nicht umsetzen? Und dann kam raus, ja, wir haben eine Deadline bis Montag, weil ich muss am Dienstag auf ein anderes Projekt. Und dann kann man da auch die Emotionalität wieder rausnehmen und dann hat man vielleicht auch wieder mehr Verständnis darüber. Es gibt bestimmt noch viel drastischere Beispiele, wo das noch viel eingefahrener ist, weil ich gerade auch in diesem Podcast irgendwie das Gefühl habe, dass schon hin und wieder immer wieder dieses Thema aufkommt mit wir gegen die, was ich in meiner persönlichen Umfeld aber gar nicht so habe. Weiß nicht, ob ihr noch mehr Beispiele habt.
Bist du dir sicher, dass du das nicht hast?
Also ich finde, das ist ja immer so ein bisschen so ein Silo-Denken, also was natürlich dann, finde ich, immer ein ganz gutes Mittel gegen den Aufbau eines solchen Denkens ist, es eben so cross-funktionale Teams zu haben, dass man eben nicht den Raum mit den PMs hat, den Raum mit den UX-Lern, den Raum mit den Frontendlern und dann und so weiter und so fort. Ich glaube, dass das hilfreich ist, natürlich auch generell einfach viel miteinander irgendwie Dinge tun und sich austauschen. Aber dann kannst du halt in großen Firmen immer noch das Problem haben, dass vielleicht quasi Abteilung 1 gegen Abteilung 2 ist. Also die arbeiten zwar dann cross-funktional innerhalb der Abteilung, aber dann hast du halt irgendwie wieder so Abteilungen, die sich bekriegen, die auch irgendwie konträre Ziele verfolgen und irgendwie dem anderen oder der anderen nicht irgendwie den Dreck unter den Nägeln gönnt. So.
Ja, also es muss noch nicht mal sein, dass man den anderen nicht den Dreck unter den Nägeln gönnt. Aber du hast natürlich völlig recht. Prozesse bauen, die Verständnis schaffen, ist auf jeden Fall ein Mittel dagegen. Und Vanessa, du hast das so schön gesagt, es geht um Emotionalität. Das ist ja auch das, also euch dürfte bekannt sein, wir sind angeblich im postfaktischen Zeitalter. Und für die, die nicht wissen, was das meint, das meint eigentlich, also das spielt in die gleiche Richtung. Wenn man argumentieren möchte auf einer politischen Ebene, darum geht es bei dem Begriff in der Regel, ist es eben nicht mehr so, dass man sich mit Fakten auseinandersetzt, sondern dass es darum geht, die Emotionen der Zuhörer oder Zuschauerin zu lenken. Also ich sage nicht mehr, keine Ahnung, du möchtest das, ich möchte das, lass mal gucken, wie wir zusammenkommen, sondern wieso willst du das? Du gehörst doch gar nicht dazu. So, ne? Also du bist doch was ganz anderes. Du bist doch wahrscheinlich nicht mal ein Mensch. So, und dann geht es eben gar nicht mehr um die Sache, sondern wir gegen die. Genau, das war so ein bisschen das, jetzt bin ich aber auch vom Thema abgekommen. Ich wollte eigentlich was anderes sagen. Springt jemand ein?
Ja, weil dann, doch, wenn ich dir jetzt wieder weiter zuhöre, dann bin ich mir doch durchaus sicher, dass ich in aktuellen Teams das nicht habe. Das ist weil fantastisch. Ja, das war auch, ich will jetzt nicht sagen, dass das viel Arbeit war, weil mir kam es nicht so vor wie Arbeit, aber es war immer ein sehr eingespieltes kleines Team ohne viel Fluktuation dazwischen. Und das waren alle Personen, die von Anfang an diesem gemeinsamen Ziel arbeiten wollten. Und das heißt, genau das, was du jetzt gerade als erstes gesagt hast, also da war immer sehr viel Erklärung noch mit dabei von wegen, warum wir das denken, warum das nicht geht. Da waren aber auch immer sehr viele Gegenvorschläge dabei. Oder auch, das waren vielleicht auch Kleinigkeiten wie, ich würde dieses Design gerne nicht so umsetzen aus diesen Gründen. Aber können wir mal kurz beschließen, ist das jetzt super wichtig? Weil dann können wir es natürlich schon machen. Aber ich bin ja auch so ein bisschen drauf getrimmt, Sachen schnell zu machen. Deswegen wollte ich jetzt nur noch mal kurz anmerken, das wird ja länger dauern. Aber wenn das jetzt super wichtig ist, aus Gründen, die ich als Developerin gerade gar nicht kennen kann, weil ich je 80% meiner Zeit halt nur irgendwie am Coden bin, deswegen weiß ich gar nicht, wie schlimm hat Kunde jetzt kommen wir zu dir. Wie schlimm hat Kunde sich beschwert? Also wie dringend ist das? Und dann war man zumindest dieses eine große Team gegen die Kunden. Das klingt echt gemein. Aber kann übrigens auch sagen, je lauter Kunden schreien, es kann schon auch helfen, dass man dann einfach mal was deployt.
Das ist eine schöne Weisheit. Aber Deploy-Frequenz an der Kundenlautstärke ausrichten.
Quasi haben wir schon auch vom Development heraus schon versucht, auch die Leute zumindest dann innerhalb vom Team zu schützen und vielleicht deren Leben auch einfacher zu machen, indem man sagt, komm, dann wir implementieren das jetzt einfach mal so. Auch wenn wir denken, aus den Gründen wäre das jetzt vielleicht gar nicht so sinnvoll, aber wenn dein Leben dann mit den, wenn wir dann diesen Sale machen und du hast den Sale gemacht, gut, dann bitte. Das sind jetzt nur komische Beispiele. Ich versuche mir gerade aus den Fingern zu ziehen. Aber dieses Gemeinschaftsgefühl war bei uns einfach über diese Gewerke größer. Das heißt, ich denke bei zumindest, vielleicht habe ich auch dieses Wir und die drinnen. Aber unser Wir deckt zumindest Development, Design, Produkt, Sales, Customer Support zusammen ab.
Ja, es geht ja auch gar nicht darum, das nicht zu haben. Es geht nur darum, sich dessen bewusst zu sein und an den Bruchstellen eben so zu kommunizieren, dass man sich danach noch ins Gesicht gucken kann. So. Also, dass niemand mit einem schlechten Gefühl nach Hause gehen muss. Ich hatte auch in die Themenliste geschrieben, sollten wir weniger Sätze mit Ich glaube anfangen? Was meint ihr?
Also, ich glaube.
Ja. Oh, der war jetzt aber auch vorprogrammiert.
Ja, absolut.
Ich habe tatsächlich schon mal drüber auch nachgedacht, nicht bewusst, aber ich habe mich diese Frage hin und wieder gestellt, weil mir diese Formulierung auch oft aufgefallen ist. Und das war so ein bisschen, mir kommt das vor wie eine Art Verniedlichung. Das hat aber nichts mit ich glaube oft zu tun, sondern man versucht einfach nur den Satz weniger streng klingen zu lassen, so wie mir dieser Satz bisher begegnet ist. Jetzt würde mich aber durchaus interessieren, wie du überhaupt drauf gekommen bist.
Ich habe einen Podcast gehört. Und zwar habe ich gehört, Absolute Mehrheit. Das ist ein Politik-Podcast, bei dem Politiker eingeladen werden. Und dann wird denen quasi die Frage gestellt, was würdet ihr verändern oder was würdest du verändern, wenn du die absolute Mehrheit hättest? Und in dem speziellen Fall war das Nico Semsrott, der da eingeladen war. Semsrott, ich weiß es nicht genau. Also der Satiriker, der nach Brüssel ging. So kennt man ihn ja auch. Spielt keine Rolle. Punkt ist, was er die ganze Zeit gemacht hat, er hat quasi jeden Satz angefangen mit Ich glaube. Was ich ihm nicht vorwerfe. Aber da kam ich eben auf den Gedanken, weil das irgendwie auch zum Thema passt. Und ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt. Mir kam es aber so vor, als wäre das eine Schutzmaßnahme. Wenn ich nämlich sage, ich glaube dies, das, dann glauben kannst du schlecht angreifen. Und ich sage auch, ich habe das nicht gefaktencheckt, aber es fühlt sich so an. Also zum einen ist es eine Schutzbehauptung, zum anderen mache ich damit selber meine Aussage aber auch weniger wert? Fragezeichen.
Ich habe ja ein bisschen mal darüber nachgedacht und bin zu dem Schluss gekommen, dass zumindest, wenn man jetzt in irgendeiner Leadership-Position zu einer anderen Position in dem Sinne ist, dass ich glaube, dass es verwirrender sein müsste. Oh Mann, jetzt habe ich viel zu sehr drauf geachtet. Gut,
was?
Für mich wäre das verwirrend, wenn das jemand mit mir machen würde. Wenn ich eine Entscheidung von jemandem bräuchte und diese Person antwortet mir, ich glaube, du könntest in diese Richtung gehen, hinterlässt mich das super verwirrt, so wie du glaubst. Ist jetzt gut oder ist es schlecht? Soll ich es jetzt selber entscheiden? Sag doch einfach. Und das ist jetzt ähnlich wie du meintest. Die Person hat es irgendwie selber noch so offen gelassen, hat jetzt die Verantwortung halt auf mich übertragen. Fühlt sich's an. Ob die Intention dahinter ist, weiß ich nicht. Hans, dein Blick ist großartig. Was möchtest du sagen?
Ich frage mich, ob das situationsabhängig ist. Also es gibt bestimmt Situationen, in denen man Dinge behauptet, bei denen man sich nicht ganz sicher ist. Wenn es jetzt um Personal Development geht, sagen wir mal so, was du jetzt eben angerissen hast, Vanessa. Ja, hey, wie soll ich es denn machen? Soll ich mich dahin entwickeln? Du kennst vielleicht nicht den kompletten Kontext einer Situation. Ja, und dann fängst du vielleicht an, als Schutzbehauptung, weil du weißt es ja nicht, mit dem Wissen, was ich jetzt gerade habe, oft sagt man es ja auch als Disclaimer mit dazu, mein Puzzleteil, sage ich gern mal so, von zu dieser Story ist folgendes. Ich kann mir gut vorstellen, dass, ist ja das Gleiche, ne? Oder geh doch mal in diese Richtung. Ich könnte mir, ich denke mal, das könnte in die richtige oder sozusagen der richtige Weg sein. So, auf der anderen Seite, wenn man aber eine klare Position beziehen muss, gerade in der Diskussion, wo es um Fakten geht, Niklas, du hast das angesprochen, ich glaube, dann ist es schon gut, glaube ich, da diesen Punkt halt wirklich firm zu machen, wie man so schön sagt. Also wirklich auch einen echten Punkt zu haben. Wenn man einen echten Punkt hat, kann man den auch so verargumentieren, ohne dass man sagen muss, oh, ich glaube, das würde so und so und so ganz gut funktionieren und vielleicht kriegen wir das ja doch irgendwie, wenn ich mir das nochmal so angucke, irgendwie vielleicht auf die Roadmap mit so einem Fragezeichen am Ende noch, ja, am besten, um dann bloß nicht zu viel sich reingedrängt zu haben. Aber im Endeffekt ist es doch das Beste, wenn du eine klare Aussage tätigst. Ich bin der Meinung, dass
ja, positionieren.
Oder du sagst halt, dass du es nicht weißt. Ne? Das könnte ja auch sein, dass dieses, ich glaube sozusagen, dass du dich gezwungen fühlst, jetzt eine Aussage zu treffen. Also ich glaube, unsere User würden das wahrscheinlich ganz gut finden, wenn. Aber man könnte auch einfach sagen, ja, müssen wir irgendwie rauskriegen.
Ich würde es mal umformulieren. Vielleicht. Also es gibt mehrere Situationen, in denen ich das sehe. Und ich bemühe mich gerade extrem nicht, ich glaube zu sagen, weil ich das vor jeden Satz gerade setzen könnte.
Du kannst auch sagen, ich denke.
Ja, aber das wäre nur ein Austausch. Die eine Situation, in der ich das erlebe, ist völlig legitim. Man will einfach nur kurz sagen, was einem durch den Kopf geht. Da kräht kein Haar nach. In jedem Fall ist es aber, wenn man sagt, ich glaube, ist es entweder korrekt, ich weiß es nicht, ich habe nur so ein Gefühl, aber irgendwie habe ich danach immer noch das Gefühl, es fehlt ein, also man könnte danach sagen, und ich will auch gerade nicht erklären, wo das herkommt, weil ich es vielleicht auch selber gar nicht weiß. Also es ist so eine verkürzte, ich schmeiß das mal in den Raum, wenn du jetzt wirklich drüber reden willst, dann wirst du nachfragen. Weil ne, dieses, es schreit ja nach einer Erklärung. Okay, du glaubst, der Button sollte rot sein. Warum? Was ist dein Gedanke dahinter? Also man spart sich quasi den Gedankengang. Und das kann man aber auch verdeutlichen in vielen Situationen. Wenn du halt immer dieses Ich glaube vor dir herträgst, war so mein Gedanke, ich sage nicht, dass das richtig ist, dann nimmst du dem anderen, also oder gibst du dem anderen die Erklärung nicht. Und das kann schnell auch zu diesem Nicht-Verstehen, was du angesprochen hattest, Vanessa, führen. Weil du dann einfach etwas in die Welt setzt, das im Zweifel durch diesen lapidaren Ich-Glaube-Satz davor halt als Fakt erstmal da steht, im Zweifel, und du es aber überhaupt nicht erklärst. Das heißt, dann sagst du, ich glaube, der Button sollte rot sein. Dann geht halt der Mensch zum Team zurück und sagt, also, und er hat ja gesagt, das ist rot, müssen wir rot machen, das ist halt blöd, ne? Und dann, boah, die Vanessa wieder, Alter, ich glaub's nicht. So die Schiene, weißt du?
Ja, ich versuche mir gerade Pull-Request-Situationen vorzustellen. Und
muss nicht Pull-Request sein, aber ja.
Ja, aber da fühle ich mich sicher. Das ist, okay. Ich habe jetzt selten behaupte ich, dass ein Button da rot sein müsste. Und ich denke an zwei extreme Beispiele jetzt bei Pull Request oder Code Review Anmerkungen. Zum Beispiel etwas ist in einer Art und Weise programmiert, die einfach falsch für diese Codebase ist. Wieder steckt ein Magic String drinnen, obwohl wir Internationalization haben. Und das muss noch in die Internationalization reingepackt werden. Da wäre der Satz mit, ich glaube, das wäre im jetzt i18n-JSON-File besser. Ein bisschen verkünstelt und das meine ich mit verniedlicht. Man möchte vielleicht halt nicht einfach sagen, du. Gut, müsste das Lint checken, schon klar. Aber ich versuche mir ein Beispiel
aus den Finger
zu saugen. Und ein anderes Extrembeispiel wäre, wenn ich mich eben jetzt selber nicht so ganz, doch, vielleicht ist die Person, die gerade das Code Review macht, sich schon sehr sicher über die Hintergründe und würde jetzt behaupten, du, ich sehe, du hast es irgendwie in die Single File Component hier direkt reingepackt, aber ich glaube, es wäre besser, wenn man das in State Management schreiben würde, Punkt. Das schreit ja schon danach, dass man vielleicht noch mehr Erklärungen dann bräuchte oder die Autorin, der Autor dann mehr Erklärung bräuchte, warum wäre das jetzt hier in diesem State Management besser. Diese Kommunikation kann dann entstehen. Das wäre jetzt vielleicht gut, wenn man nachhakt, warum eigentlich? Oder es ist dann nicht wie Vanessa gesagt, Button ist rot, sondern Vanessa hat gesagt, muss ein State Management, ich brauche jetzt noch einen Tag länger.
Ja.
Die hat schon wieder gemeckert.
Aber das ist ja auch sowas, da würde ich gerne mal einhaken. Ich frage mich die ganze Zeit, warum sollten wir denn weniger ich glaube. So.
Oder was sollte man stattdessen sagen?
Ja, oder wie kommuniziert man es dann? Und ich glaube, eine Sache, die wir uns alle mal mitnehmen können, wenn wir das nicht eh machen, ist halt diese Begründung einfach frei Haus immer mitzuliefern. Jeder Satz, den du sagst, jede Begründung, die du sagst, solltest du auch begründen, jede Aussage, die du tätigst, solltest du auch begründen, damit das Gegenüber versteht, was du da eigentlich gerade sagst. Klar, wenn du jetzt zum 10. Mal in einem Pull-Request oder zum 3. Mal in einem Pull-Request sagst, hier Whitespace, bitte mal richtig eindrücken, hier fehlt ein Punkt, dann muss man das vielleicht nicht unbedingt begründen, aber vielleicht bei sowas wie hier, das sollte besser in State Management, das ist halt begründungsnotwendig.
Wär's für dich gut genug, wenn du einfach noch dazu schreiben würdest, wenn du Fragen hast, dann schreib gerne oder frag gerne nach, anstatt diese Zeitaufwand jetzt schon zu tun, das alles zu begründen, weil es kann ja schon mal vorkommen, dass wenn man dann dieses Feedback liest, sich denkt, ah ja, klar, mache ich jetzt da gleich natürlich, dann hätte man sich die Begründung sparen können.
Wäre besser im State Management wie in anderen Components auch. Bei Fragen lass uns gerne diskutieren, das ist okay für mich, aber keine Begründung mitzuliefern, einfach nur die Aussage zu tätigen, finde ich ein bisschen schade. Also warum? Also selbst für Referenzzwecke oder ähnliches, ja. Außer es ist halt wirklich ein obvious Ding, so, also wie gesagt, Whitespace oder so, ja. Und selbst da, versetze mich jetzt mal in die Rolle, du bist vielleicht ein Senior Engineer und jemand, der Junior ist, der vielleicht noch nicht so viel Erfahrung hat, warum ist Whitespace denn jetzt das Wichtige, hat vielleicht einmal in einem Pull-Request schon mal diesen Fehler gemacht und falschen Whitespace verwendet. Aber jetzt weiß die Person das nicht mehr, dass wir ja nur Tabs verwenden und warum das wichtig ist. Kurz zu schreiben, hey, per Conventions, bitte Whitespace entsprechend so anpassen. Und bei Fragen, lass uns gerne sprechen oder du sprichst mit der Person direkt durch. Finde ich jetzt nicht
verkehrt. Das ist fantastisch. Das ist das, was ich am Anfang meinte. Dass du eben, das schön, dass wir heute über das Ich glaube da drauf gekommen sind, aber dass du eben im Zweifel sagst, hey, could you please do this because of that? Thank you. Und im Zweifel sagt man halt, or otherwise we can't merge it, I'm sorry. Das reicht ja auch schon. Also wenn die andere Person dann sagt, ja gut, vielleicht könnte ich das mit dem Whitespace machen, aber nö, ist Freitag, kein Bock.
Aber wäre für mich passive Aggressivität in dem Fall. Or otherwise we can't merge it. Also du hast die Pistole auf der Brust, ja. Was willst du anderes tun?
Ja, das ist richtig, aber du darfst nicht vergessen, ich weiß gar nicht, wer das vorhin gesagt hat, aber es kommt ja stark auf die Situation an, in der du bist. Wenn du 600 offene Pull-Requests hast, dann kannst du nicht jeden babysitten. Dann musst du auf eine freundliche Art und Weise im Zweifel Konsequenzen aufzeigen. Gerade wenn wir bei Pull-Requests sind.
Die Frage ist, wann ist das der richtige Zeitpunkt? Ich nehme jetzt mal Open Source mit 600 offenen Pull-Requests oder jeden Tag 300 Issues, die du irgendwie bearbeiten musst. Das ist ein Spezialfall aus meiner Perspektive. Aber jetzt sage ich mal auf der Arbeit, wo du mit deinem Team unterwegs bist, ja, da hast du wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit oder wenn du auch ein Cross-Team-Pull-Request mal machen würdest oder so, da würde ich es als schade empfinden, wenn mein Pull-Request abgelehnt werden würde oder direkt mit den Worten begegnet werden würde, ja, yeah, or otherwise we won't merge it. So nach dem Motto, go fuck yourself or stick to our rules.
Ich glaube, auch auf der Arbeit ist das eine ganz andere Situation. Absolut. Bei Open Source, wenn ich selber sonst nichts weiter damit zu tun habe, dann kommt es vielleicht doch schon aus dem eigenen Interesse heraus, was jetzt nur persönlich für mich jetzt gut ist. Deswegen bräuchte ich diesen Pull-Request gemerged. Hilft jetzt aber vielleicht eben nicht dieser ganzen Community, die dieses Wrapper, Library Framework etc. verwendet, weiter. Auf der Arbeit, also ja, ich bin ja selber so, ich mache da auch viel, so zum persönlichen Spaß und ich räume auch gerne mal was auf, weil ich habe halt so eine Freude daran. Aber eigentlich sollte es jetzt wirklich kaum vorkommen, dass man nicht irgendwie das Ziel hat, wenn man einen Pull-Request als angestellte Person oder Freelancer in einer Firma, dass man den vielleicht am Ende nicht mercht. Klar, kann mal sein, dass man so ein bisschen Tech-Debt aufräumt und dann kommt die Diskussion hoch, so, oh, weiß nicht. Aber wenn es jetzt Feature-Requests sind, dann muss man das ja schon, weil das wollen ja auch noch Produktmanager haben. Da kann man ja dann nicht sagen, du, das andere Team, weiß ich nicht, ich arbeite in kleinen Firmen. Hansi weiß nicht, wie das in großen Firmen so mit vielen, 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 vielen Teams abläuft.
Ja, also ich gebe mal ein Beispiel von so einem Designsystem, was wir mal versucht haben, über mehrere Teams hin zu etablieren. Mhm. Und womit wir da halt ganz viel gearbeitet haben, ist halt so Request for Comments, ne, wie man es auch aus der Open Source Welt kennt, dass man halt erstmal sagt, ey, bevor wir jetzt hier mal starten, irgendwie den Code zu verändern, lasst uns doch erstmal über die Guidelines dafür sprechen, ja, sei es jetzt architektonischer Natur oder auch wie wir einfach Code schreiben wollen oder so. Das ist halt immens wertvoll, weil du dann halt auch wieder immer wieder da, die Leute, die halt irgendwas verändern, genau da drauf pinpointen kannst, hey, guck mal, Comment hier oder so, hatten wir uns doch darauf geeinigt, kannst das bitte dahingehend anpassen. So, und ich meine, ich kenne das aus anderen Projekten, wo man dann auch mal Pull-Requests Cross-Team gemacht hat, wo man eigentlich gar keine Ahnung von deren Code hatte, ja, was halt wirklich so ferner liefen war, aber man wollte gern dieses Feature da drin haben. Aber das Schlimme ist ja, du kannst ja den Kontext gar nicht ersehen, wenn du jetzt irgendeine kleine Änderung in deren Modul machst, wo du gar nicht den Kontext kennst, funktioniert das vielleicht und ist genau dieses Product-Feature, was dein Product-Manager gerne hätte, in deren Code abgebildet. Aber vielleicht hat das Implikationen auf 5, 6 andere Stellen, die du gar nicht absehen kannst, ja. Da ist es vielleicht eine API-Änderung und auf einmal hast du da eine Deprecation drin, die du für deine API kommunizieren müsstest, die 3, 4 Kunden, also Kunden deines Interfaces betrifft. Und die Implikationen des kannst du als Externer gar nicht absehen. Deswegen, in so einem Fall kann es schon mal passieren, dass man dann gesagt bekommt, ey, ich merge deinen Pull-Request nicht. Die Frage ist nur, wie kommt man da hin? Oder wie kriegt man es dann auch hin, ein Buy-in für das zu bekommen, was du ja eigentlich haben möchtest? Also diese Änderung innerhalb des Codes, ja. Wie kriegt man das hin, dass man das dann auf deren Roadmap... Aber irgendwie schweife ich ab in meinen Gedanken, habe ich das Gefühl.
Es war noch kohärent. Ja, okay.
Also das Wichtige ist einfach die Art und Weise der Kommunikation. Also wann muss ich mit wem wie kommunizieren, ist, glaube ich, extrem wichtig, um die Leute, von denen du ein Buy-in haben willst, sei es jetzt diese Junior-Developer, die halt gerade irgendeine Änderung an deinem Code machen wollen, oder aber du greifst selber auf ein anderes Team, auf einen anderen Teams-Code zu, da die Kommunikation richtig in der richtigen Reihenfolge hinzubekommen, ist ziemlich schwierig. Aber wenn man halt diesen Buy-in dann hat, ist halt auch einfacher, das eigene Ziel zu erreichen. Vielleicht ist das so ein bisschen das, wo ich hinaus wollte, glaube ich.
Ich fand das mit den RFCs wunderschön. Wir machen das ein bisschen anders bei uns. Wir haben, also für die Core-Code haben wir ADRs, nennen wir das, also Architecture Decision Records, wo dann eben drüber diskutiert wird, auch mit der Community. Und die kommen dann mit in den Source Code tatsächlich als Markdown Files, aber das ist beides im Prinzip dieses Verständnis schaffen wieder. Das finde ich schön.
Ich glaube, das ist ein guter Mechanismus, um halt wirklich genau was du sagst, zum einen Verständnis zu schaffen. Auf der anderen Seite, das habe ich bei uns dann auch gesehen, um natürlich auch einen klaren Weg nach vorne zu haben. Also jeder, der irgendwas machen will, kann ja erstmal da lesen. Und viele tun das ja auch sogar, weil viele haben ja Lust, dass das, was sie contributen, wenn es von der Outside-World gesehen wird, nicht als blöd abgestempelt wird oder schlechter Pull-Request oder sowas. Gerade in einem Kontext, in dem man sich eventuell kennt, ja. Nicht ein GitHub-Account, was man jetzt mal eben erzeugt hat, nur um da diesen Pull-Request zu machen, ja. Und dafür ist es extrem hilfreich. Und das sieht man ja auch bei Open-Source-Projekten ganz viel, gerade wenn man in die Issues reinschaut, dass man dann diese Templates hat mit, hey, bitte füll doch deinen Issue hier folgendermaßen aus. Oder hier sind die Contribution-Guidelines, Code of Contribution und Code of Conduct. Ne? Kommt gerade nicht, Guidelines, auf jeden Fall.
Ja. Vanessa, du wolltest was sagen.
Sehr aufmerksam. Verwendet ihr bei Pull Requests, wenn ihr die Reviewer seid, eine bestimmte Syntax oder eine bestimmte Sprache, mit Sprache meine ich jetzt nicht Englisch, Deutsch etc., sondern schreibt ihr so bestimmte Keywords ran, wie ihr das jetzt so meint?
Also in unserem Fall, das weiß ich tatsächlich nicht. Es gab also ich hatte die Hoffnung, dass das passiert und habe auch eine Zeit lang Coaching gemacht für die Beantwortung für Pull Requests, aber bin aktuell nicht mehr in dem Projekt.
Ja, ich.
Shep, machst du Pull Request? Hast schon so lange nichts mehr gesagt.
Ich mache selten Pull Requests.
Pushed auf Main deployen. Fertig.
Ja.
Aber stimmt, Shep. Vielleicht, wir talking ja noch ein bisschen weiter. Und da ging es auch noch um, ich hoffe zumindest, dass ich es mit reingenommen habe, das ist schon so lange her alles. Aber ja, da ging es auch um die eigene Position. Wie würdest du deine Position in der Tech-Welt verstehen? Oder beschreiben? Okay.
Da brauche ich, glaube ich, jetzt noch so ein bisschen Anschubhilfe von dir, was du damit meinen könntest.
Es geht wieder um dieses Wir gegen die, ohne bewusst zu sein. Mhm. Wer die, aber diesmal nicht, wer das die ist, sondern wer die wir sind. Aus welcher Position heraus man selber handelt. Ein Beispiel aus einem anderen Kontext wäre, wenn bei der Firmenfeier der CEO die Azubine angräbt und niemand was sagt. Und danach sagen alle, ja, war doch cool, hat sich doch niemand beschwert. Wo ist das Problem? Die ist erwachsen, hätte was sagen können. Nicht, dass ich dir das vorwerfe.
Das doch, das tust du doch.
Ich kenne dich ja nicht, aber aber weißt du, was ich meine? Also okay, in diesem Fall wäre das, hat der CEO das nicht, oder das, was vielleicht auch als ja, ist okay, signalisiert wurde, hat die Person, der CEO, der Fiktive in diesem Zusammenhang, nicht realisiert, dass das Gegenüber in diesem Fall gar nicht anders handeln konnte, weil es eine sehr hohe Abhängigkeit war. Ja,
weil du so ein Machtgefälle hast oder genau eine Abhängigkeit. Und ich soll dir jetzt sagen, oder was?
Wie du vor dem Hintergrund deine Position in der Tech-Welt siehst.
In der ganzen Tech-Welt auch noch.
In deiner Tech-Bubble.
In meiner Tech-Bubble. Ja, weiß ich nicht, sagen wir mal so ein bisschen bunterer Hund als andere, aber sich dessen gewahr und versuchen eben eher irgendwie als also Mentorik daherzukommen und irgendwie eben nicht meine Privilegien, die ich vielleicht genieße, eben auszunutzen.
Also siehst du dich als privilegiert auf jeden Fall.
Ja.
Das tue ich tatsächlich auch und die anderen wahrscheinlich auch, wobei Vanessa, du vielleicht noch weniger. Da hatten wir kurz vorher drüber gesprochen, weil du ja im Prinzip in unserer Branche auf jeden Fall zu einer marginalisierten Gruppe gehörst. Jetzt hattest du aber im Vorgespräch gesagt, Vanessa, dass du das gar nicht so wirklich wahrnimmst. Ist das richtig?
Ich kann es nicht so nicht sagen, weil ich kann es ja schwer vergleichen. Weil ich habe auch das Gefühl, wenn ich sage oder denke, ich muss hier jetzt mehr leisten, weil weil meine Haare schon wieder zu blond sind, dann kenne ich ja den Vergleich nicht. Ich weiß ja nicht, wie genau diese Situation abgelaufen wäre, hätte ich jetzt braune Haare und eine Brille auf. Weiß ich ja nicht.
Oder wie in meinem Fall keine Haare.
Nur keine Haare oben. Du hast ja einen Bart.
Und die Situationen, die entstehen, die halt irgendwie unangenehm sind, die sind halt dann auch nur so ein bisschen doof. Und wenn ich das den anderen Leuten erzähle, dann ist dann die Reaktion immer gleich so, ach mein Gott, schon wieder so eine Situation, aber ist ja nichts Ernstes. Also keine Ahnung, wenn da irgendwie so, ich habe, glaube ich, diese Sprüche schon immer mal wieder erzählt, wenn dann irgendwie ein Spruch kommt wie, oh mein, war dein Talk aber gut und das auch noch für eine Frau, wow.
Ja.
Dann hat dieser Satz in dieser Sekunde ja keine weitere Auswirkung. Ich weiß aber nicht, ob das in einem so einem Arbeitsumfeld vielleicht so passieren kann. Aber weil ich habe es irgendwie ja trotzdem zu einem Head-Off geschafft. Und wie viel mehr ich leisten musste oder auch nicht, ich weiß es nicht. Ich habe ja keine.
Es geht gar nicht so sehr um das Leistungsding, sondern weil es ja auch individuell, was du an Fähigkeiten mitbringst, jemand, der vielleicht weniger schlau ist als du, hätte noch mehr arbeiten müssen für die gleiche Position. Aber es geht so um diese kleine Alltagsdiskriminierung, so nach dem Motto, ja, ich bin Entwicklerin. Ach, was machst du denn? CSS oder HTML? So.
Normalerweise mache ich Marketing und ich habe noch nie verstanden, warum. Also werde ich als erstes gefragt.
Ja, aber ja, oder Sales, ne? Also so, ich arbeite im technischen Bereich. Ach, für wen? So nach dem Motto, wer ist denn dein Chef? Für wen schubst du den Kaffee? Das sind so die kleinen Sachen. Und das sind das, also, und deswegen hatte ich dich, Chef, jetzt auch so ein bisschen gefragt, weil du so wenig gesagt hast und nicht, weil du bist. Ich dich ein bisschen inkludieren wollte, weil ich glaube, dass trotzdem auch du, Vanessa, by the way, dass wir alle sehr privilegiert sind. Und das war auf dieser Konferenz halt noch ausgeprägter, weil das waren nicht nur hauptsächlich weiße Männer, wobei die Vue.js-Konferenz, muss man dazu sagen, im Vergleich zu anderen noch sehr divers ist. Also das fand ich schön. Nicht so sehr wie die Developer Relations-Konferenz in London. Das ist übrigens eine Empfehlung. Jeder Mensch, der in Developer Relations arbeitet, sollte auf die Developer Relations-Konferenz in London gehen. Das ist eine unfassbar fantastische Konferenz. Reden wir heute aber nicht drüber. Aber genau, da ging es eben darum, dass die Menschen, die schon allein, weil sie auf dieser Konferenz sind, ein Privileg gegenüber denen haben, die das eben nicht können, nicht dürfen, weil sie einfach ganz andere Chancen haben. Also ich sitze ja auch nur hier, weil Vanessa mich da gesehen hat. So, ja. Und auf einmal sitze ich in einem großen Podcast. So.
Ja, wir haben schon, wir sind schon in privilegierten Positionen. Und du hast recht, also das ist ja schon im Prinzip Belohnung genug. Und man muss halt einfach schauen, dass man dann eben nicht über die Stränge schlägt und sich das zu Kopf steigen lässt und eben einfach Mensch bleibt und irgendwie Leute inkludiert, sich in andere Leute reinversetzt, empathisch ist, so die üblichen oder die Rezepte, die dann sozusagen zu einem angenehmen Umgang miteinander führen.
Ich behaupte mal, wir sind noch in einer anderen Machtposition. Also behaupte ich jetzt mal, ich kenne euch dafür, wie gesagt, zu schlecht, von Vanessa weiß ich's. Aber wir haben eigentlich im Vergleich zu den Leuten, die zumindest auf Konferenzen viel rumlaufen, aber auch grundsätzlich zu den Entwickelten im Allgemeinen, wir haben schon einen größeren Wissensschatz als viele. Und gerade wenn wir eben also in meiner Position auf jeden Fall, ich bin jetzt auch nicht mehr 20, ich habe einfach schon viel mitgemacht, schon viel gesehen und habe du hattest von Verantwortung, glaube ich, gerade gesprochen, oder? Ja. Also ne, so dieses, ich will jetzt nicht Papa-Rolle sagen, weil das klingt so dumm. Aber darauf läuft es hinaus. Also ich kann nicht von jemandem erwarten, der seit 5 Jahren in der Branche arbeitet, dass er dieselben Verknüpfungen herstellt, wenn es um Themen geht, dieselben Erfahrungen hat und genauso agieren würde wie jemand, der mehr Erfahrung hat. Wisst ihr, was ich meine?
Ja. Ja, einfach nicht mehr von Leuten verlangen, als im Grunde vernünftig ist.
Ich würde da gar nicht mehr verlangen sagen. Was mir immer und immer wieder aufgefallen ist, ich bin ja zumindest, habe ja ein paar Mal die Firma gewechselt oder innerhalb von der Firma vielleicht auch mal das Team oder das Projekt. Und was mir oft zu kurz kam, war das Verständnis dafür, dass diese Person davor in einem anderen Gefüge gearbeitet hat. Und hier meine ich gar nicht mehr erwarten, was die Person kann, sondern einfach sofort erwarten, dass die Person weiß, wie es hier abläuft. Das kommt jetzt natürlich so ein bisschen noch tatsächlich auf die Erfahrung an. Je erfahrener eine Person ist, desto schneller weiß diese Person, sich vielleicht anzupassen und weiß selber herauszufinden, wie sie sich selbst so schnell wie möglich effizient machen kann und die richtigen Leute dabei zu nerven. Und mir fällt es immer super schwer, weil ich gleichzeitig sehr stark erwarte, dass Developer eine gewisse Proaktivität mitbringen. Weil ich halt immer in Formaten gearbeitet habe, wo es jetzt nicht nur um Tickets runterarbeiten ging. Auf der anderen Seite bin ich auch die Erste, die sofort das Verteidigen anfängt, wenn ich irgendwelche Geschichten höre. Ich falle immer sofort in gleich so eine Richterin, Anwältin, ich glaube Anwältin, Situation, ich weiß gar nicht, woher das kommt, aber ich falle da immer sofort rein, wenn mir irgendjemand eine Geschichte erzählt, dass ich sage, ja, aber was sagt denn die andere Seite da dazu oder warum könnte das so sein? Also wenn jetzt 2 Developer, 3 Developer sehen, wichtig, sind mehrere. Mehrere Developer sehen, dass in diesem Slack-Channel die ganze Zeit Error-Alerts kommen und irgendeine Person erzählt mir jetzt, ey, du, die Developer hier bei uns in der Firma, es kümmert sich einfach niemand um diese Alerts, diese Deppen hier schon wieder. Dann frage ich aber, warum? Denken die halt vielleicht, haben die keine Zeit? Haben die zu krasse Deadlines? Denken die einfach, die anderen Personen übernehmen das? Und auf der einen Seite, wie gesagt, ich erwarte selber Proaktivität, dass vielleicht mal zur Sprache kommt, hier sind aber ganz schön viele Alerts, sollen wir das mal besprechen? Sollte es normalerweise auch Retros dafür geben, ist aber auch egal, wenn es keine Retros gibt, dann bespricht man es halt, keine Ahnung, wo auf Slack.
Aber dann machst du doch eigentlich das Richtige, dass du sozusagen versuchst, den Kontext irgendwie dir noch dazu zu holen und nicht schon direkt Urteile fällst sozusagen.
Ja, aber dann bringe ich mich immer selbst in diese dumme Situation rein, dass man dann mit mir argumentiert für etwas, was noch nicht mal mein eigenes Argument ist. Okay. Dann versuche ich mich wieder davon loszulösen. Aber das sehe ich halt immer super schwierig. Und da sehe ich auch immer sehr viel wir gegen die. Ob das jetzt ist, wir im Leadership verstehen nicht, warum unsere Developer nicht einfach jetzt proaktiv diese Bugs fixen. Das kann ich total gut verstehen, weil da kann sehr viel Unsicherheit dabei liegen. Sollen wir das jetzt machen? Sollen wir dafür Zeit aufgeben? Sollen wir das lieber nicht tun? Und dauerhaft zu erwarten, dass das jemand jetzt proaktiv macht, ohne einmal mal nachzuhaken, so hey, warum macht ihr das denn nicht? Dann würde vielleicht die Situation das so super schnell auflösen, wie wir dachten, wir sollen halt unsere Features shippen.
Naja, das ist natürlich auch wieder so ein bisschen so Silo-Aufbau, ne? Die einen hier,
ja,
die anderen da.
Oder da hätte ich sofort das Argument, ja gut, wenn ihr da so viele Alerts habt und wäre es vielleicht doch nicht so eine Leadership-Sache, dann sich auch mal drum zu kümmern, dass das vielleicht nicht da so aufläuft, weil das wirkt für mich so, als hätte man so viele Errors, dass auch schon wieder egal ist, dass nur Noise ist. Vielleicht sind sie ja auch egal. Weil vielleicht ist das so, vielleicht ist das einfach ein Alert, der sich lässt sich super recovern auf der Webseite und muss man vielleicht keine Zeit reinstecken. Und meiner Meinung nach darf man halt nicht vergessen, kann jetzt mal besser, mal schlechter funktionieren, aber auch wenn sich nur eine Person in dem Team ändert, ist es ein neues Team.
Ja, absolut. Wie man das vielleicht auch sagen könnte, ist, oder wie ich es sagen würde, ist, wenn du nicht die volle Informationslage hast, solltest du zuerst annehmen, dass die Absichten deines Gegenübers nicht schlecht sind. Nicht unbedingt gut vielleicht, aber zumindest nicht schlecht. Also dass es nicht die Absicht ist, jemandem Schaden zuzufügen oder etwas Negatives zu produzieren, weil das machen Menschen selten in unserem Arbeitsumfeld zumindest, sagen wir es mal so. Und das ist manchmal ganz schön schwierig. Also zumindest für mich. Muss ich sagen. Also, weil das ist ja dieses, es passiert was Negatives, also gehst du davon aus, oder ich zumindest, dass die Person, und ich rede jetzt nur von den initialen Gedanken, dass die Person wusste, was sie tut und diese Konsequenzen in Kauf genommen hat. Negativ. Weil faul, dumm, keine Ahnung, war Freitag. Und das ist ja in der absoluten Mehrheit der Fälle, in meiner Erfahrungswelt zumindest, falsch. Es fehlten entweder Informationen auf der Gegenseite, oder Prozesse sind so designt, dass das anders zu machen zu mehr Schwierigkeiten führen würde, zum Beispiel. Mhm. Und das war für mich so ein bisschen, dass ich gesagt habe, naja, cool, vielleicht nehme ich erstmal immer an, dass die andere Person eigentlich was Gutes wollte und suche den Fehler im System und gar nicht beim Menschen.
So. Ja, genau. Man muss halt schauen, dass man die Dinge auf eine Art und Weise gestaltet. Das kann ja auch Code-Komplexität sein. Also dass das Indikator dafür ist, wenn wir jetzt über die technischen, also sozusagen das Ganze auf Technik übertragen, wenn Code eben zu komplex ist und eben einfach nur noch ein paar Papaschlümpfe wissen, wie halt irgendwie alles funktioniert und der im Grunde nicht mehr gut wartbar ist. Was natürlich dann auch wieder an so Dingen liegt wie vielleicht fehlt es an Tests oder so, wenn es so komplex ist. Also dann würden vielleicht auch solche Szenarien, die Hans beschrieben hat, dass man eben irgendwie einen Pull-Request macht, der irgendwas am Core verändert, aber was dann irgendwie hintenrum 5 Plugins wegreißt, könnte das verhindern. Also es sind halt alles so Anzeichen dafür, dass man da vielleicht irgendwie wieder ein bisschen Refactoring und ein bisschen Pflege reinstecken müsste.
Oder die Noise runterdrehen, wie in dem Beispiel von dir, Vanessa, genau. Aber das sind so diese systemischen Fehler. Es gibt auch noch persönliche Sachen, wo man eben auch wieder dieses Privilegierte, deswegen hatte ich das vorhin so ein bisschen rausgekitzelt, wo man dieses Privilegierte hat, weil in dem Moment, wo du als Entwicklerin oder als Entwickler so dann Master deiner Codebase bist, hast du einen Vorsprung gegenüber anderen und kannst auch da wieder nicht erwarten, dass sie sich genauso auskennen. Wobei das, glaube ich, zumindest in meiner Erfahrung, oder habe ich wieder geglaubt, wobei das in meiner Erfahrung seltener vorkommt. Also gerade wenn man wenn ich auf Entwickler treffe, die besonders viel Wissen in einer bestimmten Sparte haben, eigentlich teilen die das immer gerne. Ich weiß nicht, wie da eure Erfahrung ist.
Ich würde auch sagen, dass die Mehrheit das schon gerne teilt. Und dann hast du aber so die paar, die sich eben die sozusagen Job Security by Obscurity betreiben, also die sich sozusagen unabdingbar machen möchten.
Die habe ich, habe das noch nie erlebt.
Kenne ich auch nur aus Legenden. Ganz
ehrlich. Ja, doch, ich habe das schon erlebt. Genau, und also das sind halt, das ist natürlich, da muss man eigentlich sagen, wenn die sich im Grunde nicht ändern, sind das keine Entwickler, die du behalten möchtest, weil das halt keine Teamplayer sind. Genau, und alle anderen teilen ihr Wissen halt gerne. Und ich sag mal so, wenn man einen Wissensvorsprung hat, dann man sitzt ja auch nicht auf seinem Hintern, also man teilt sein Wissen und währenddessen eignet man sich ja auch schon wieder neues Wissen an. Also da verliert man ja auch gar nichts mit. Also man gibt ja nichts weg und wird dann irgendwie ausmanövriert irgendwann von wem oder sonst was. Also das ist, also man hat eigentlich nichts zu verlieren, sondern nur zu gewinnen.
Das stimmt. Ich habe noch ein interessantes Thema tatsächlich, das mir gerade, eigentlich hatte ich das auch in das GitHub-Ding schreiben wollen, das aber auch daraus sich ergibt. Ihr wisst ja ungefähr, wie ChatGPT funktioniert. Und eine Sache, die mir irgendwann mit meiner Beschäftigung mit dem Tool grundsätzlich unterkam. Es gibt ja nun dieses, man nennt das Ding, merkt sich ja, wie das läuft so. Also das heißt, das kann ja Bezug nehmen auf das, was schon geschrieben wurde. Und wenn man sich jetzt das mal selber installiert, also nicht ChatGPT, sondern ein ähnliches LLM und guckt, wie das tatsächlich funktioniert, dann ist das so, dass bei jeder Anfrage, die du mitschickst, also der komplette andere Text im Hintergrund mitgeschickt wird. Das heißt, dass die Antwort, die ChatGPT und andere Netzwerke die generieren, basiert auf dem, was sie eben gerade gesehen haben, und sie ergänzen einfach nur diesen Text. Deswegen kannst du mit denen eben auch nicht 5 Jahre schreiben, weil du ihnen dann 5 Jahre Text geben würdest für eine Zweisatzantwort. Geht nicht. Und ich funktioniere so ähnlich. Dadurch, dass ich eins von diesen ADHS-Kindern bin, oder Menschen, Männern mittlerweile, da gibt es einen Teilbereich der Problematik, erstreckt sich auf das Gedächtnis, und das ist bei mir sagenhaft schlecht. Episodisches Gedächtnis kannst du wegwerfen. Das heißt, was zum Beispiel Vanessa und ich damals uns unterhalten hatten auf der Amsterdam-Konferenz, für mich ist das schon damals, ich weiß nicht, Vanessa, wie lange ist das her?
Das war im Februar.
Im Februar, also ne, damals ist ein bisschen strong dafür.
Aber, du hast mir diese super App empfohlen.
Habe ich?
Ja.
Siehst du, aber das meine ich so. Also, und das funktioniert, ich habe keine Ahnung, was du meinst. Wobei, wenn wir über ADHS und Kram gesprochen haben, war es wahrscheinlich Coffee mit 2 V.
Ja, genau.
Für Kontakte.
Also ich will jetzt hier keine unbeabsichtigte Werbung oder sowas machen, aber ich habe auch diese Problematik aufgebracht, dass ich hatte das Gefühl habe, dass ich ein sehr selektives Erinnerungsvermögen bekommen habe. Und wir haben dann auch im Kreis herum schon mehrfach diskutiert, ob das A dran liegt, dass Corona war, B, ich dümmer werde, B, C, ich älter werde, D, Homeoffice und Alkohol passiert ist oder einfach alles zusammen. Aber nee, die Situation, von der ich besonders gesprochen habe, mir ist es super unangenehm und es tut mir immer jedes Mal persönlich sehr leid, wenn ich Personen komplett vergesse. Und ich meine nicht, ach, der Name, aber das Gesicht nicht dazu. Oder ach, das Gesicht, aber ich komme einfach nicht auf deinen Namen. Sondern ich habe dieses Problem gehabt auf Konferenzen, dass ich mal dachte, ich mache das jetzt mal nur so mal 1, 2, 3 Mal. Und dann gehe ich irgendwo hin und dann werde ich ja die Person nie wiederfinden. Und wenn ich vielleicht eine Person genau da wiederfinde, zum Beispiel, wenn ich die Person genau wieder auf der Vue.js Amsterdam sehe, dann klingelt da was. Und dann weiß ich, ah, die Person kenne ich. Ich habe auf der Vue.js in Amsterdam den Toni getroffen. Und ich habe es nicht gecheckt. Und ich kenne diese Person. Und ich habe ihn angestarrt wie so ein Pferd. Nee, ich glaube, den Spruch gibt's nicht. Bin so wie ein Ochs vom Berg. Und er schaut mich an. Jetzt wirklich? Oh Gott. Und dann schaue ich auf das Namensschild und ich so, oh Gott, das bin ich, I'm so sorry. Und das, da ich ja durchaus jetzt wieder auf 2-3 Konferenzen war, ist mir, es ist so peinlich, wie oft das passiert ist. Eine Person hat sich sogar vorgestellt mit, hallo, ich bin die Person XY, wir haben uns da mal getroffen. Gut, dass du schon dazu sagst. Aber mein Gehirn hat das so verbucht, ist, boah, war das eine coole, einmalige Sache. Ich werde die Person jetzt nie wieder sehen. Ja, deswegen hast du mir diese App empfohlen, die so ein bisschen, ich weiß gar nicht, was die genau macht, aber ich kann eintragen, ich kenne diese Person und woher? Ja, genau. Und wo habe ich die Person das letzte Mal getroffen und waren da noch Action-Items? So wollte ich der Person doch noch erzählen, dass ich jetzt auch das Brandon Sanderson Hörbuch angehört habe.
Hast du?
Ja, gut. nee, noch nicht. Ich lese jetzt endlich mal Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow.
Auch mal versuchen.
Klingt nach einem langen Buch.
Kommt immer wieder. Also das ist doch dieses täglich grüßt das Murmelt. Ach nee, egal. Auf jeden Fall habe ich das auch mal probiert irgendwann. Allerdings nicht mit so einer App, sondern mir tatsächlich zu notieren. Auch bei so Freunden, mit denen ich mich halt irgendwie einmal im Quartal treffe, wo man dann halt nicht ständig irgendwie Kontakt hat. Mir mal zu notieren, was machen die denn jetzt? Ach, die fahren in Urlaub. Und ich muss dann nicht fragen, wohin warst du nochmal in Urlaub gefahren? Ich weiß noch, dass es nach mal wieder Mallorca war und so weiter. Ja. Und das habe ich natürlich sofort wieder aufgegeben, weil das viel zu viel Arbeit ist. Also die Arbeit stecke ich halt einfach nicht rein und jetzt frage ich die Leute einfach unverschämt. Ah ja, habe ich schon wieder vergessen, tut mir leid.
Die App hat ein bisschen anderen Hintergrund, tatsächlich. Also die behandelt nochmal ein anderes Problem. Wir hatten uns nur da, deswegen kamen wir jetzt darauf, wir hatten uns darüber unterhalten, die bei der App geht es weniger darum, dass du die notierst, das kannst du auch so nutzen, aber eigentlich ist es eine App für Networker. Du musst auch ab einer bestimmten Kontaktzahl da monatlich Geld bezahlen und die erinnert dich daran, dass Menschen existieren. Das ist der Hauptzweck. Also die sagen, du kannst planen, okay, mit dem Gesicht möchte ich mich alle 3 Monate verbinden, so, und dann kannst du halt Touchpoints festhalten, Familienereignisse, so eine Geschichten. Die benutze ich, weil das eben auch, jetzt reden wir doch viel über mich, so eine Problematik aus der ADHS-Erkrankung ist, dass du eben Menschen stumm vergisst, wenn sie nicht stattfinden. Wenn du an sie denkst aus irgendwelchen Gründen und du hast sie schon lange nicht mehr gesehen, dann vermisst du sie oder sowas. Also das ist nicht ein emotionales Problem, das ist nicht Psychopath, sondern das ist, Psychopath war jetzt nicht abwertend gemeint, das ist einfach ein Feature von Psychopathen so ein bisschen, zumindest meines Wissens. Bin da nicht ganz so tief im Game. Aber der Punkt ist eben, dass du einfach nicht dran denkst, dass diese Person existiert, weil du ständig damit beschäftigt bist, dein aktuelles Jetzt zu managen. Forscher hat da mal ganz schön gesagt, von dem ich gerade den Namen vergessen habe, ADHS ist die Krankheit, bei der du auf Nebel in die Zukunft fährst, also auf Sicht durch Nebel in die Zukunft fährst, weil du dich erst mit Dingen beschäftigst, wenn du sie direkt vor dem Gesicht hast. Und das ist etwas anstrengend und dadurch findet deine Zeit auch, und das spielt auch in dieses Erinnerungsding mit rein, im Jetzt statt. Und also bei vielen, das ist immer, ist ein komplexes Feld. Bei jedem ist es ein bisschen anders. Deswegen berichte ich hier von allem von mir und von denen, die es ähnlich geht. Aber diese Erinnerungsgeschichte ist halt, ich kann dir nicht sagen, was ich letzte Woche gemacht habe. Let alone vor 3 Tagen. Wenn da nicht was Besonderes war. Und das ist halt auch schwierig, weil du dann auf einmal Dinge vergisst. Dazu kommt noch exekutive Dysfunktion, das heißt Dinge planen, Dinge organisieren. Das ist bei mir extrem unterentwickelt und das ist auch nichts, was sich einfach so beheben lässt. Man kann da dagegen steuern. Wir haben jetzt hier 2 Brillenträger im Call. Wir können eine Brille gegen die Augenkrankheiten tragen, so, aber bis zum gewissen Punkt, dann ist auch wieder Schluss, so. Und ADHS ist da so ähnlich. Also du kannst es mit Tabletten Teile davon beheben. Bei der Brille kannst du alles damit beheben, deswegen hinkt das Beispiel. Aber es ist eben so wie ohne Brille rumlaufen und die Leute sagen dir, ja, guck doch hin, hast doch Augen. So. Und das ist dann was, wo ich mich zum Beispiel bei meinem jetzigen Arbeitgeber sehr aufgehoben fühle, weil die damit umgehen können und arbeiten können. Und das, was ich auf der anderen Seite als Stärken habe, also divergentes Denken und so ein Kram, das haben sie unheimlich gestärkt und mich da quasi auf die richtige Spur gebracht und unterstützt. Und das hätte nicht oder das hat vorher nie funktioniert in keinem Unternehmen, weil es da eben so war, dass es nicht darum ging, wie funktioniert denn der Niklas, wie können wir den optimal einsetzen, sondern es ging darum, das sind die Aufgaben vom Niklas und wenn der den nicht macht, dann kriegt er erst aufs Maul und dann fliegt er raus, fertig. Und da kommen wir wieder eben in dieses, die eigene Fähigkeit und die eigene Ableness sollte man nicht immer auf andere übertragen. Das geht mir genauso auch bei den Feldern, wo ich sehr, sehr gut bin im Vergleich zu anderen.
Nicht jeder kann einen Vortrag auf der Bühne aus dem FF halten.
Zum Beispiel. Ja, es sind auch andere Dinge. Aber ja, ne, das ist so dieses, es gibt den Begriff des Ableism. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile ein Kampfbegriff ist oder so. Es ist ja, ich hatte, glaube ich, auch als auf dieses GitHub-Board geschrieben, ist Mental Health Intact durchgekaut? Brauchen wir das noch? Weil ich habe das Gefühl, dass ganz viel drüber geredet wird und dass die meisten Leute schon die Augen verdrehen, wenn es darum geht. Auf der anderen Seite treffe ich immer wieder Leute. Ich hatte auf der Shopware Community Unconference, wenn man sich mit Shopware beschäftigt, sollte man da hingehen. Anyway, hatte ich so eine Unconference, das heißt, da wird gewählt an dem Tag, ne, du stellst deinen Vortrag vor, dann sagen die Leute ja, nein und die, die gewählt werden, die dürfen ihren Vortrag halten oder ihre Diskussionsrunde starten. Und da hatte ich eben genau das Thema mitgebracht, weil ich mich in dem Rahmen sehr sicher gefühlt habe. Und das waren Leute dabei, die keine Ahnung hatten und die wirklich Fragen hatten und gute Fragen zum Thema hatten und die teilweise auch selber Betroffene im Umfeld hatten von verschiedenen Mental Health Themen, sagen wir mal. Wie ist eure Einschätzung da?
Naja, ich weiß nicht, ich würde nicht sagen, dass es durchgekaut ist. Also ich es ist jetzt auch kein neues Thema, aber ich glaube, es ist halt, das wird eher auch wieder in so einer bestimmten Bubble viel diskutiert, aber geht nicht so in die breite Masse rein. Wir haben vor ein paar Wochen, Monaten auch eine Mental Health Folge gemacht und haben da auch echt gutes Feedback zu bekommen.
Das freut mich.
Also ich glaube, das
muss ich noch hören.
Ja, mach das.
In meiner Bubble könnte ich jetzt, glaube ich, nicht, dass irgendjemand die Augen verdrehen würde, weil ich bin schon genervt von dem Topic. Zumindest in meiner Bubble. Das einzige Thematik, das hatte ich ja auch schon mal angesprochen, wir hatten, das ist ein bisschen länger her, ich weiß die Revisionsnummer jetzt gerade nicht, aber wir hatten die eine Revision über das Imposter-Syndrom. Und auch da habe ich so ein bisschen Anwältin wieder gespielt, um zumindest so ein bisschen einen kritischen Blick reinzubringen. Weil meine erste Berührungspunkte mit dieser Thematik waren, bei der mir eine Person eben erzählt hat, wie stark das Imposter-Syndrom da herrscht. Und das war nicht eine Person aus diesem Podcast, sondern das war eine persönliche Erfahrung ein paar Jahre her. Und bei dieser Situation habe ich mir stark gedacht, dass ich glaube nicht, dass das ein Imposter-Syndrom ist. Ich glaube, das ist, man ist hier halt erst einfach seit 3 Monaten dabei und man kann dieses Wissen noch nicht haben. Und das ist für mich schon ein bisschen was anderes, als ich bin hier schon x Jahre dabei und kann mir nicht vorstellen, dass ich das tatsächlich weiß oder ich weiß das, aber ich bin immer noch ein bisschen verunsichert dabei. Und für mich ist das eben was anderes wie, diese Person kann dieses Wissen nicht haben. Oder ich kann dieses Wissen noch nicht haben, wenn ich jetzt anfangen würde, Docker-Images zu schreiben. kann ich halt nicht. Dann weiß ich, da muss ich mich viel mehr anstrengen, da muss ich viel mehr Research machen, um da dann was zu schaffen.
Imposter-Syndrom ist ja aber auch nicht Unsicherheit, ne? Also der Talk, der dich dazu gebracht hat, mich hier einzuladen, das ist eine gute Idee, aber sehen wir noch. Das war ja der, wo ich dann tatsächlich danach so hart Kreislauf hatte, weil ich mit den Nerven einfach so runter war, weil ich wirklich gedacht habe oder erwartet habe, das ist ja eine emotionale Erwartung, das ist nichts, was ich mir denke, dass irgendjemand aufsteht und sagt, halt's Maul. So. Und anscheinend war der trotzdem gut. Und ich kriege ja auch immer das Feedback, dass ich gut bin. Ich darf auch unseren Community Day, diese Inhouse-Ding darf ich auch moderieren, weil die Leute mich gerne auf der Bühne haben. Aber Imposter-Syndrom, also ich weiß ja nicht, warum, ob wir das jetzt nochmal abkaspern müssen, wenn ihr dazu schon eine Folge gemacht habt. Aber das bedeutet für mich zumindest auch, dass ich auch, wenn ich auf die Bühne beim Community Day gehe, wo ich weiß, die Leute lieben mich, Heimspiel, ja, da habe ich richtig Angst vor. Und auch jetzt bei dem Podcast, wenn ich hier mit euch aufnehme, warte ich eigentlich nur darauf, dass jemand von euch sagt, okay, und an der Stelle brechen wir das ab. Wir nehmen eine andere Folge mit jemand anders auf. Das ist so eine interne Überzeugung.
Jetzt willst du gerade was anderes sagen, weil das Timing ist jetzt wirklich, dass wir, ich schaue nebenbei schon auf die Uhr und wir erreichen bald den Max unserer Länge, aber damit soll das nichts zu tun haben. Aber ich glaube, ich komme da jetzt nicht raus. Das, was ich da kritisch einwerfen wollte zu diesem Syndrom, ist, dass mir das sehr oft erzählt wurde, dass man das angeblich hätte. Da wurden aber andere Sachen damit gemeint. Und das wollte ich irgendwie so abtrennen.
Die Unsicherheit war damit gemeint.
Ja, genau, und dass man doch bitte nicht einen Begriff verwenden soll, nur weil dieser Begriff gerade hip ist.
Oh mein Gott, ja. Es hat ja auch jeder ADHS. Krieg ich leichten Brechreiz.
So in die Richtung.
Ja, aber das ist richtig. Aber das ist auch ein bisschen weg vom Thema. Es ging ja vor allem darum, dass wir nicht immer gegen die sind, dass wir wissen, dass wir, wo wir privilegiert sind, wo wir es nicht sind. Wahrscheinlich ist es jeder irgendwo auf seine Art und Weise und dass wir mit den Menschen freundlich und mit offenen Armen umgehen, die wir spontan erstmal als die Gegner empfinden und drüber nachdenken, ob das wirklich Gegner sind oder ob wir vielleicht auch gemeinsame Ziele haben.
Das kann übrigens auch ein Jobangeboten sehr interessant werden. Ich habe manchmal so Spaß, gehe so auf Firmen, Company-Webseiten und lese mir da so Jobangebote durch, egal welche. Also schon alle im Tech, aber jetzt egal für welche Position. Und manche Jobangebote geben mir so instant ein Gefühl, ja, nee, das sind die anderen. Und das kann entweder sein, dass da ein Humor drin ist, der mir tatsächlich so ein bisschen männlich vorkommt. So ein bisschen Diggerwitze. Oder es kann irgendwas das ist jetzt der Klassiker und ich hoffe, dass das jetzt niemand mehr macht, aber wenn da gleich was von Kicker und Bierkühlschrank steht, gell. Es gibt dann wieder Jobangebote, die finde ich deutlich besser, wie zum Beispiel auch, hey, falls es für dich relevant ist, ja, bei uns geht auch Teilzeit oder 80% Arbeit. Das ist jetzt was ich in meiner aktuellen Situation nicht brauchen würde, aber ich vermerke das als sehr positiv, dass das mal als ein Benefit drin steht im Gegensatz zu einem Bierkühlschrank. Und dieses Gespräch hatte ich jetzt tatsächlich auch mit mehreren Personen im Sinne von, hey, hier lest es mal durch, würdest du dich da drauf bewerben? Und da fallen mir dann so Sachen auf, die andere Personen so gar nicht weiter bedenken würde. Das liegt auch dran, welches Bildmaterial wurde da verwendet? Was stehen da wirklich als die ersten Punkte drin? Hat man daran gedacht, an dieses typische, grenzt man schon in dieser Stellenbeschreibung Leute aus, weil es bestimmte Personengruppen gibt, die sich einfach nicht bewerben, wenn man nicht 100% davon kann? Ist man sich dessen bewusst, dass wenn man da jetzt draufschreibt, du hast 8 Jahre Erfahrung in, keine Ahnung was, denkt euch 7 verschiedene Programmiersprachen aus? Ich glaube, so Jobangebote irgendwie mal rumschicken und zu fragen, würdest du dich darauf bewerben können schon? Da können auch so interessante Stimmen zurückkommen.
Ja, absolut. Sensitivity Reading für Jobanzeigen kann ich jedem empfehlen.
Vielleicht auch nochmal ein Thema, was wir so Lanz und Precht mäßig dann wirklich nochmal in eine neue Folge packen sollten, um uns nochmal ein Stück weit über gute Job Descriptions zu unterhalten. Vielleicht aber auch nochmal zurückkommend auf das, was du, Niklas, eben sagtest, gerade, glaube ich, der gemeinsame Umgang und da den Bezug auch nochmal zum Anfang herzustellen. Ich glaube, dass der freundliche Umgang miteinander, den Kontext der Personen, mit denen man Kontakt hat, zu wahren. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, was ich persönlich für mich jetzt hier nochmal mitnehme. Auf jeden Fall vielen lieben Dank, dass du mit uns Teile deiner Geschichten geteilt hast und auch ja den Aufhänger über den Vortrag bei der Konferenz nochmal gemacht hast. Cool, dass wir uns über Open Source Work unterhalten konnten und auch an die Hörerinnen und Hörer. Falls ihr doch ein Thema habt, über das ihr gern sprechen möchtet, meldet euch doch mal bei uns. Wir würden uns freuen, auch wenn es um Open Source oder gerade wenn es um Open Source Software geht oder ähnliches. Und dir, Niklas, vielen Dank für deine Teilnahme und deine Zeit.
Danke, dass ihr mich habt teilhaben lassen.
Sehr gerne.
Danke, dass du da warst, auch von mir. Vielen Dank, Vanessa, für das Auftun von Niklas, genau, für das Verhaften. Und vielleicht noch abschließend die Frage, Das war ja ein Talk auf einer großen Konferenz. Hat die den möglicherweise auf Video aufgenommen und irgendwo publiziert? Dann könnten wir da noch drauf verlinken.
Das wird noch passieren.
Okay.
Genau.
Alles klar. Okay. Kann man ja zur Not editieren wir einfach nochmal die Shownotes nachträglich, wenn dann das Video raus ist. Cool.
Vielen Dank nochmal. Hoffentlich dann mit Video kommt die Sendung bald raus und nächste Woche haben wir auch wieder eine am Start. Was das Thema dann da ist, wissen wir, glaube ich, sogar schon. Hat es einer schon parat?
Ich meine, das wäre eine Runde Glücksrad spielen, genau, mit einem Gast, Kiki, den wir schon mal da hatten, dem Hans-Christian Otto.
Perfekt. Da kann man sich dann schon mal drauf freuen, sind ja auch immer sehr beliebt, diese Folgen. Wir hoffen, dass diese Sendung auch recht beliebt war. Danken euch fürs Zuhören, wünschen euch einen wunderschönen Tag, wo auch immer ihr gerade seid. Fahrt vorsichtig und lauft vorsichtig, ohne Handy hoffentlich vor der Nase und lauft gegen keine Baumstämme und Ähnliches.
Danke, Hans.
Nicht in Gulli-Decke reinfallen.
Schöne Restwoche. Danke an euch alle, die ihr hier mit dabei wart und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Ciao.